Gut genug. Magazin von Mittelmäßigen für Mittelmäßige.
Wir begrüßen Sie, liebe Stammhörer, bei der 137. Ausgabe von Gut genug, dem Magazin von Mittelmäßigen für Mittelmäßige. Gut, dass Sie es in der verwirrenden Radiowelt durchgehalten haben bis zu uns. Hier bleibt alles, wie es ist. Seit über 120 Folgen beweisen wir, dass das Mittelmaß nicht ausstirbt, wie es die Zyniker sagen. Ja, wir können bewirken, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbricht, denn als mittelmäßige Menschen sind wir immer in Hochform. Oder, um es mit dem Wahlspruch der Stadt Lübeck zu sagen, Mediocritas in omni re est optima. Das Mittelmaß ist in allen Dingen das Beste. Wie immer präsentieren wir Ihnen heute ein leidlich interessantes Themenbouquet und hoffen, Sie damit noch mehr zum eigenen Mittelmaß zu geleiten. Zu Gast in unserem Mitstreiterporträt ist heute Dr. Michael Rutschki. Er ist der Herausgeber des Magazins Das Schema. Außerdem sprechen wir mit Angelika Maisch. Seit 30 Jahren gehört sie dem Faschverein an, der sich ganz dem Andenken eines mäßig begabten Komponisten widmet. Unser reisender Reporter Ernst Uhland ist von seiner letzten Reportage aus dem Sauerland direkt ins südliche Emsland gereist. In seiner Reportage heißt es heute Traumziel Molpe. Denn Molpe gilt als Stadt ohne besondere Eigenschaften. Eine Stadt, die Exaltiertheit nicht nötig hat. Grund genug, sie genauer zu betrachten. Zur Sendungsmitte rechnen wir wie immer mit einem lyrischen Intermezzo aus der Feder unseres Hausdichters Klaus Cäsar Zehrer. Außerdem der Serviceblock und die Buchempfehlung. Die musikalischen Inhalte dieser Sendung wurden gestaltet von der Musikgruppe Minimalism. Freilich ein Pseudonym, denn diese Kombo hält wenig von individualistischen Alleingängen oder Subkulturtrends. Am Mikrofon begleitet sie diesmal wieder Erika Oppermann. Wir hoffen, das ist okay für Sie. Liebe Podcasthörer, sollte an manchen Stellen dieser Sendung die Musik fehlen, ist das nicht unsere Schuld? Amtliche Vorgaben zwingen uns dazu. Und was soll man tun als einfache Radiosendung? Wir hoffen, das ist okay für Sie. Sie hören gut genug das Hörfunkmagazin für Mittelmäßige. Zu Beginn der Sendung widmen wir uns wie immer Ihren Anmerkungen. Der Hörerpost aus der 136. Folge. Frau Inese Obermüller äußert sich zu unserem Jahresrückblick der mittelmäßigsten Vornamen, den wir in der 134. Folge vornahmen, ihre Meinung. Mit Verlaub, auch ich zähle mich zum Mittelmaß, obwohl man dafür anscheinend heute Leon, Anna oder Lukas heißen muss. Die Klage meiner Genossen mit den allzu ausgefallenen Namen kann ich nicht teilen. Niemals ragte ich mit Inese allzu unangenehm aus der Masse heraus. Mit Grüßen aus Lettland, Inese Obermüller. Ansgar Soch aus Magdeburg hat noch ein Bonmot zur mittelmäßigen Lebenskunst parat, von der wir in der letzten Sendung sprachen. In großer Not und in Gefahr ist Mittelmaß ganz wunderbar. Wir bedanken uns für diese weisen Zeilen. Jan-Philipp Tröger aus Oldenburg hinterließ eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter.
Hallo, hier ist Jan-Philipp Tröger aus Oldenburg. Ich hätte noch einen Spruch für die Liste der ehrlichen Werbesprüche, die es bei euch letztes Mal in der Sendung gab. Und zwar mein Lieblingsgetränk Clubmate. Das macht Werbung mit »Man gewöhnt sich dran«. Ja, und außerdem finde ich eure Sendung voll okay, wollte ich noch sagen. Und bis dann, ne? Tschüss.
Falls Sie sich zu unserer 137. Sendung äußern möchten, können Sie das gerne tun. Uns gibt es auch auf der Datenlandstraße Internet. Klicken Sie einfach durch gutgenug.folge137.de. Auch der nächste Musiker ist keine der extrovertierten Randgruppenkünstlerseelen und trotzdem weiß er mit fetzigem Mainstream recht gut zu unterhalten. Gleich hören Sie unseren Reiseblock. Ernst Uhland war in Molpe und Molpe ist eine Stadt, die sich gerne als Metropole der Mittelmäßigkeit positionieren möchte.
Gut genug, die Reisereportage.
Schmolpe. Die 9000 Einwohnerstadt im südlichen Emsland gibt sich schon auf den ersten Blick unspektakulär. Es braucht sich aber auch in der reizvollen Moorlandschaft nicht zu verstecken. Einkommensstatistik, Arbeitslosenzahlen, Kriminalitätsrate. In Schmolpe hält sich alles etwa im bundesdeutschen Rahmen des Üblichen. Die Idylle hat jedoch auch ihre Schattenseiten. Wenn man die Überschallknalle des nahen NATO-Tieffluggebietes hört, klingen doch auch die Sorgen und Ängste der Schmolpener mit. Die Tiefflieger waren übrigens auch ein Grund, weshalb Anfang der 90er alle Ambitionen scheiterten, den Status eines Bad Schmolpe zu erlangen. Die einst schlüsselfertige Kurklinik am Stadtrand wird heute als Schullandheim genutzt. Die größte Sorge, der größte Arbeitgeber am Platze, die Schmolpener Muffenwerke, sehen sich internationalem Konkurrenzdruck ausgesetzt, obwohl die Muffen aus Schmolpe in aller Welt ein Begriff sind. Neuansiedlungen von Industrie haben es mangels Anbindungen schwierig. Schmolpe gilt als die Stadt mit der größten Entfernung zur nächsten Autobahn. Touristen fanden daher bisher nur vereinzelt den Weg nach Schmolpe. Die Kirche aus dem 15. Jahrhundert zieht höchstens ein paar Orgelfreunde an. Ein Wasserschlösschen aus dem 17. Jahrhundert ist nur als romantische Ruine erhalten. Mit spektakulären Sehenswürdigkeiten kann die Stadt also nicht auftrumpfen. Das weiß auch die Tourismusbeauftragte der Stadt, Hannelore Specht.
Ja, das stimmt. Schmolpe hat jetzt nicht wirklich Sensationen. Aber ich finde, Schmolpe hat eine ganze Menge zu bieten. Schmolpe hat nämlich eine ganz besondere Atmosphäre. Eine Atmosphäre des Alltäglichen, wie es sie anderswo überhaupt nicht in der Form gibt. Verkehrsberuhigte Innenstadt, kleine Gässchen, einen tollen Bahnhof, der übrigens auch Vorbild für die Modelleisenbahnen ist. Und wir haben Stadtfeste. Das Torfskulpturenfestival und das Schmolpener Muffensausen. Und da kommt die ganze Umgebung angereist, um mit uns zu feiern.
Also könnte man sagen, Schmolpe als Urlaub in der Normalität?
Ja, ganz genau. Die normalste Stadt Deutschlands. Das könnte in Zukunft sogar unser Slogan werden. Wir hätten nämlich sehr gerne, dass auch ausländische Touristen auf uns aufmerksam werden. Denn die könnten sich hier in Schmolpe noch ein ganz unverfälschtes Bild auf Deutschland machen.
Doch so vernünftige Ansichten rufen auch Widerspruch hervor. Der Immobilienmakler und FDP-Ortsverbandsvorsitzende Dietmar Höllriegel sieht die touristischen Entwicklungschancen von Schmolpe in einem ganz anderen Licht.
Schmolpe kann wirklich noch viel mehr aus sich machen. Es reicht nicht, dass man einfach die Fußgängerzone saniert oder Fahrradtouren durchs Moor anbietet. Wen interessiert das denn? Ja, es kommt auf die Urban Professionals an. Das sind die Leute, die Geld ausgeben im Urlaub, ein Wochenende 5000 Euro, die brauchen wir hier. Und da, die werden von so einem Slogan wie die normalste Stadt Deutschlands nun wirklich nicht angezogen. Wir haben dann ein Alternativkonzept entwickelt, das läuft unter dem Slogan More is More. Und wir versuchen gemeinsam mit Investoren hier einen Caribbean Adventure Park auf die Beine zu stellen. Strand, Wellen, Schatzsuche, das ist gerade richtig angesagt. Denken Sie nur an den Erfolg von Fluch der Karibik. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir diese Urban Professionals dazu bekommen, hier richtig Geld auszugeben. Das braucht die Stadt, wenn wir Action anbieten. Action, Action. Ja, das Stichwort Modern Entertainment ist in Schmolpe leider immer noch ein Fremdwort.
Aber diese Art von Action gibt's doch mittlerweile auch überall.
Ja eben, gibt es überall. Das ist doch der Erfolgsbeweis überhaupt. Zum Beispiel in Großbrackensen. Das Spaßbad ist dort eingeschlagen wie eine Bombe. Die Autoschlange reicht manchmal bis zum Steinberg. Das muss man sich mal vorstellen.
Manche am Ort schauen neidisch auf das 20 Kilometer entfernte regionale Oberzentrum Großbrackensen. Nicht nur die Tatsache, dass man 1992 in Schmolpe das Autokennzeichen GBRA übernehmen musste, versetzte den Schmolpenern einen Stich ins Herz. Nein, dass in Großbrackensen Entwicklungschancen wahrgenommen wurden, für die in Schmolpe vielleicht der Mut fehlte, darüber gab es im Stadtrat so manchen Zwist. Aber Resignation ist nicht zu spüren. Das merkt man auch bei der Gesellschaft im Gasthof Moorkrug. Bei einer zünftigen Runde Hobeln, einer einfachen Variante von Mau Mau, treffen sich hier die alteingesessenen Schmolpener an ihrem Stammtisch. Freilich trinkt man auch hier Brackebräu aus dem so trotzig verachteten Großbrackensen. Dennoch, den Spaß lässt man sich hier nicht verderben. Hier sitzt auch gerne Hermann Brölke, dessen Schlachterei schon in der dritten Generation geführt wird.
Ja, ich weiß gar nicht, was sie wollen. Haben doch alles. Haben hier alles. Kinder gibt's halt keine. Meine Torfwurst, die geht weg trotzdem, ne? Die ist ja so der Renner eigentlich, ne? Ohne Bio, Nee, die essen die auch hier drüben in Brackensen.
Unser Spaziergang führt uns weiter zum Spielplatz der Waldorf-Kita. Hier steht eine weitere Sehenswürdigkeit Molpes. Die Lärmschutzpilze, die in den 80er Jahren mit Ausgleichszahlungen der NATO finanziert wurden und auf der Hannover-Messe und in Designerkreisen für einiges Aufsehen sorgten, stammen sie doch von dem Kulani-Schüler Enrique Bühler-Schmott. Hier treffen wir Stoney, Bassist der Punkband Melkfett.
Hier ist alles total im Arsch. Für uns tun sie nichts mehr hier. Ja, früher, als wir noch den Bahnhof besetzt hatten, das waren noch Zeiten, da war richtig was los. Ja. Aber jetzt, wo das Kulturbahnhof heißt, geht nichts mehr. Und wir haben ja Auftrittsverbot jetzt da. Die machen jetzt so Flötenabende oder Töpferausstellungen oder so ein Scheiß. Naja, und dann wundern sie sich, dass wir in die Blumenkübel pinkeln.
Aber das können sie doch anderswo auch nicht machen.
Wir sind mal in Hamburg aufgetreten, da hat sich keiner beschwert.
Haben Sie denn vor, irgendwann mal hier wegzuziehen?
Nö, das jetzt nur nicht. Also ich habe hier meine Clique. Woanders ist auch nicht besser oder schlechter. Also Spießer sind überall und okay Leute sind auch überall.
Das ist das Schöne an Molpe. Ein stolzes Bekenntnis aller Bürger zur Durchschnittlichkeit, ein bodenständiger und liebenswürdiger Charme in einem Städtchen, das gerade ohne ermüdende Abwechslung und Überraschungen einen hohen Freizeitwert bietet. Molpe, die matte Perle im Moor, ist also für alle geneigten Hörer immer eine Reise wert. Bis zum nächsten Mal und gute Reise wünscht Ihnen Ihr Ernst Uhland.
Gut genug. Der Buchtipp.
Viele Bücher erscheinen täglich auf dem Büchermarkt. Doch es muss nicht immer alles oder nichts sein. In unserem Buchgespräch empfehlen wir Ihnen nur das, was vielen gefällt, also Ihnen. Wie immer begrüße ich an dieser Stelle unsere Literaturredakteurin Friederike Kienzler-Höll. Frau Kienzler-Höll, was haben Sie uns denn heute mitgebracht?
Ja, das ist ein ungewöhnlich dickes und schweres Buch, fast 2 Kilo. Ich habe es extra auf der Küchenwaage gewogen, bevor ich heute hierher gekommen bin. Das ist also sicher kein Buch, das man sich mal eben so mit in den Urlaub nimmt und am Strand wegliest. Das ist eher was für Leute, die es ganz genau wissen wollen.
Um welches Buch handelt es sich denn?
Es geht um die Aufsatzsammlung mit dem Titel »Nur die Mitte frommt«, einen Studienbericht der Forschungsgruppe für historische Mediokritätssoziologie an der Universität Heidelberg unter der Leitung von Professor Dr. Bruno Kolbmeier. Das sind lauter sehr schlaue Autoren, deren Aufsätze da zusammengetragen sind. Ich war sehr beeindruckt, was für eine Fülle an umfangreichem Wissen da zusammengetragen worden ist, mit einem Anhang, mit Fußnoten, mit Querverweisen. Ich habe oft gestaunt.
Nur die Mitte frommt. Der Titel. Was hat das eigentlich zu bedeuten?
Das habe ich im Vorwort gelesen. Nur die Mitte frommt war ein Leitspruch von Pittakos von Mytilene, einem altgriechischen Philosophen. Anders ausgedrückt bedeutet nur die Mitte frommt, dass man sich nicht allzu weit vom Mittelweg entfernen soll, keine allzu extremen Ansichten hegen, weil das letzten Endes zu Terrorismus.
Das Lob des Mittelwegs ist ja in der Antike sehr verbreitet gewesen.
Ja, dazu habe ich im Buch ein interessantes Zitat gefunden von Aristoteles aus der Nikomachischen Ethik, und zwar: Die Mitte erntet Lob und trifft das Rechte. Mithin ist die Tugend eine Mitte, da es ihr wesentlich ist, nach dem Mittleren zu zielen.
Die Nikomachische Ethik des Aristoteles wird ja als die folgenreichste Schrift, antike Schrift nach der Bibel bezeichnet. Warum eigentlich?
Das hat, denke ich, damit zu tun, dass in der vorgriechischen Zeit die Gesellschaften stark hierarchisch organisiert waren. Also etwa nach dem Häuptlingsprinzip, der Stärkste in einer Sippe setzt sich durch. Und auch dazu gibt es im Buch einen Satz, der lautet: Die Verortung der Tugend in der Mitte begünstigte die Aufwertung des lange verachteten Durchschnittsmenschen zum Maß aller Dinge und begründete somit wesentlich die demokratische Gesellschaftsordnung. Das ist mehr oder weniger ein Lob der Demokratie, weil in der Demokratie eben die ganz normalen Leute bestimmen, was gemacht wird und nicht mehr die Stärksten, die Besten oder die Klügsten.
Warum ist das Mittelmaß, wenn es doch so bedeutend ist für die Entwicklung der Gesellschaft, warum hat es einen so schlechten Ruf?
Dazu gibt es einen Aufsatz im Buch Vom Handwerker zum Genie und darin wird beschrieben, dass Künstler die längste Zeit als normale Handwerker galten, die einfach nur die Tradition ihrer Vorfahren fortführen. Und dann kam der Geniekult des 18. Jahrhunderts. Erst dann hat sich der Gedanke durchgesetzt, dass Künstler innovativ und einzigartig zu sein haben. Damit wurden also die gewöhnlichen Mittelmäßigen, die bei den alten Griechen noch in einem guten Ruf standen, wieder abgewertet.
Und das hat dann auf direktem Wege in die Krise der Moderne geführt?
Genau. Ein Soziologe aus dem 19. Jahrhundert, Emil Durkheim, hat dazu Folgendes herausgefunden. Wenn die Normen und Werte in der Gesellschaft verloren gehen, wenn keiner mehr weiß, was richtig ist und was falsch ist, dann führt das dazu, dass sich die Leute umbringen.
Friederike Kienzle-Höll hat uns das Buch Nur die Mitte frommt vorgestellt, herausgegeben von Bruno Kolbmeier, erschienen im Universitätsverlag Heidelberg, 1522 Seiten, kosten 98 Euro. Vielen Dank. Wir freuen uns auf die nächste Buchvorstellung. Was werden Sie uns da mitbringen?
Ja, auf das Buch von nächster Woche freue ich mich schon sehr. Da geht es dann um Pampers, Notebook und Stilettos von Rosalind Clayton. Das ist ein ganz witziger Roman über eine moderne, alleinerziehende Mutter. Ein wunderbarer Lesespaß.
Dankeschön. Sie hören immer noch Gut genug, das Magazin für Liebhaber des Mittelmaßes. Die Musik kam von der Konsensband Minimalism. Und am Telefon ist die Vertreterin einer Gruppe, die sich schon seit langem dem Geniekult der Gesellschaft widersetzt. Angelika Maisch vom Faschverein in Karlsruhe. Frau Maisch, wer war Fasch eigentlich?
Ja, Johann Friedrich Fasch war ein Komponist des barocken Zeitalters, der heute noch bekannt ist, wenn auch nicht so bekannt wie meinetwegen Bach, Telemann, Händel oder so, aber eben doch noch bekannt.
Frau Maisch, es gab doch so viele mittelmäßige Komponisten, die letztlich den Humus ja gebildet haben für so häufig überschätzte Genies. Warum haben Sie Fasch gewählt?
Ja, das hat sich eben so ergeben, weil man eben da Fasch gefördert hat. Fasch wurde ausgegraben von Professor Künzel. Der hat eine Dissertation zu Fasch geschrieben und seine Studenten waren davon angetan und so hat man spontan, um dem Faschen Musikwerk, ja, das wieder zu heben, hat man eben den Faschverein damals gegründet. Wäre das jetzt jemand anderer gewesen, wäre es vielleicht um den herum passiert. Das kann schon sein, aber mit diesen Ideen, die wir hatten, Mittelmaß und Bürokratie zu fördern, wäre das mit einem leichter daherkommenden Komponisten wahrscheinlich schwer gegangen. Dann wäre es nicht so entstanden, glaube ich. Es war halt ein Stück Schicksal.
Worin bestehen denn die Ziele und Aktivitäten des Faschvereins?
Die Ziele des Faschvereins sind ganz erklärtermaßen Bürokratie, Mittelmaß, Stillstand und Verknöcherung zu fördern. wenn es geht, soll auch noch was für Fasch dabei rüberkommen, aber das passiert gewöhnlich nicht, wie eins unserer Mitglieder meistens anmerkt. Für Fasch kommt wieder nichts dabei raus. Die Sitzungen sehen so aus, dass sie sich über unendlich lange Zeit hinziehen, dass abgestimmt wird, bis der Morgen graut, über kleine, über winzige, über detaillierte Sachen, dass irgendwie viel Reisetätigkeit ist, dass es auch recht lustig zugeht und dass wir skurrile Aktivitäten haben, aber hauptsächlich Reisetätigkeiten und sich treffen. Das sind die Sitzungen des Faschvereins.
Frau Meisch, wenn Sie einen Faschverein gründen und wir jetzt über Fasch sprechen, heben wir Fasch dann nicht aus dem Mittelmaß heraus? Sehen Sie da nicht auch die Gefahr, dass wir ihm jetzt sozusagen sein Lebenswerk gerade zerstören?
Ja, selbstverständlich, aber das macht ja gar nichts. Fasch hat ja nun sicherlich niemals einen Anspruch auf Mittelmäßigkeit erhoben oder war es gar sein Ziel. Ich glaube, jeder Komponist will ja alles andere als mittelmäßig sein. Also das war ja nun nicht seine Intention, das ist unsere. Aber es ist eben so seine betuliche Musik, die man muss sie halt hören. Wenn man sie hört, dann hört man es.
Also, Frau Meisch, welche Komposition könnten Sie uns denn empfehlen, die wir jetzt hier spielen könnten?
Also sehr schön ist ja das Trompetenkonzert D-Dur von Ludwig Büttler gespielt, aber ansonsten würde ich eigentlich jedes Instrumentalwerk, er hat da ganz viele, er hat auch Violinkonzerte, er hat 12 Messen, glaube ich, komponiert und Kantaten, offen gestanden. Ich glaube, da kann man unbesehen fast jedes nehmen. Das ist ja das Schöne, das Ebenmäßige, das Gleichmäßige. Es ist an keiner Weise, sticht es besonders hervor, aber an keiner Weise fällt es auch wirklich unglaublich ab.
Vielen Dank. Es ist wirklich gut, dass es noch Leute gibt, die sich um die wahre Kultur kümmern. Wir wünschen Ihnen ausnahmsweise das Beste. Machen Sie es gut, Frau Meisch.
Ja, ich danke ebenfalls.
Gut genug. Das Lyrik-Intermezzo.
Lob des lauwarmen Wassers. Gelobt sei das lauwarme Wasser. Ich rate euch, schätzt es nicht gering, wenn der Wirt es euch vorsetzt. Reichen dazu das Kräutlein und das Zuckertütchen und vermerkt, so einmal der Tee bitt schön, wohlbekomm's. Dann wollt nicht in Zorn verfallen, denn seht, zwar ist das lauwarme Wasser nicht imstande, dem Kraut die Essenz zu entziehen, doch nicht imstande auch, euch zu verbrühen, den Gaumen. Und in des Sommers Gluten, wenn der See die Erquickung euch versagt, mögt nicht fluchen, die ist ja lauwarm, die Pissbrühe. Haltet inne, ich bitte euch, und bedenkt, wer in kaltes Wasser steigt, erschauert. Wer in sehr kaltes Wasser steigt, erfriert. Niemals widerfuhr desgleichen dem, der in lauwarmes Wasser sich begab. Lauwarmes Wasser, heiß nicht noch kalt, sondern dazwischen. Niemandem zum Nutze, doch niemandem zum Leid auch. O, dass die freundliche Milde des lauwarmen Wassers dem Menschen zum Vorbild gereiche.
Gerade hörten Sie das lyrische Intermezzo zur Sendungsmitte, in dem Klaus Cäsar Zehra das lauwarme Wasser lobte. Um etwas kühlere Getränke geht es im Serviceblock, den Julia Jalec vorbereitet hat. Außerdem Neuigkeiten aus dem Einrichtungs- und Automobilbereich.
Gut genug, der Serviceblock.
Es müssen nicht immer nur Fertigmöbel von IKEA sein. Mit wenigen Handgriffen können Sie Ihre Wohnung auch selbst so gestalten, dass sich Ihre Gäste wohlfühlen. Weil es bei Ihnen zu Hause nämlich genauso aussieht wie überall sonst auch. Kaufen Sie sich einfach einen Eimer weiße Farbe. Denn Weiß ist auch in diesem Jahr das neue Weiß. Wie immer seit 1987. Bei der Gestaltung und Einrichtung Ihrer Wohnung sind Ihnen bestimmt auch die Mitarbeiter des örtlichen Baumarktes gerne behilflich. Erfahrungsgemäß wird man dort ausreichend beraten und versorgt. Eine recht schockierende Nachricht erreichte uns kürzlich.
Die Tankstellenkette Aral will das Normalbenzin abschaffen. Bei den Aral-Filialen gibt es ab sofort nur noch Super, Super Plus und Ultimate 100. Möglicherweise werden auch andere Benzinmarken bald folgen. Gut genug rät daher: Tanken Sie gleich morgen nochmal Normalbenzin und tanken Sie so viel Sie können. Nicht nur so mittelvoll. Mittelmäßig essen kann jeder. Man bestellt einfach eine Pizza. Mittelmäßig trinken ist hingegen gar nicht so einfach. Jahrelang war man auf der sicheren Seite, wenn man eine Cola Light oder ein stilles Mineralwasser bestellt hat. Oder halt ein Bier. Doch seit einigen Jahren ist auf dem Getränkemarkt das große Chaos ausgebrochen. Die sinnlose Wasser- und Limonadeverfeinerung hat hunderte von seltsamen Produkten auf den Markt geworfen. Wer soll sich bei Angeboten wie Wachauer Marillenkracherl oder Vöslauer Balance Apfel Cranberry und den anderen Scheußlichkeiten aus dem Near-Water-Segment noch zurechtfinden? Nun schält sich langsam ein neues Getränk für jedermann heraus. Bionade. Eine angenehm unauffällig schmeckende Limonade auf Basis von fermentiertem Malz. Noch vor kurzer Zeit war Bionade nur in extravaganten Vierteln in Berlin und Hamburg erhältlich. Jetzt scheint sie in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein. Auch bei so geschmackssicheren Vertriebspartnern wie der Deutschen Bahn und McDonald's ist Bionade schon erhältlich. Wenn Sie sich beim nächsten Mal also nicht für ein Getränk entscheiden können, bestellen Sie doch einfach eine Bionade. Oder halt ein Bier. Wie alle. Und nun, wie immer am Ende des Serviceblocks, unsere Kaufempfehlungen. Hier haben wir für Sie auch dieses Mal wieder eine Auswahl von Produkten zusammengestellt, die von der Stiftung Warentest mit ausreichend bewertet wurden. Den Laminatboden Tomb OK, das Bügeleisen Roventa DG 910 Expert, das Holzschutzgel von Genius Pro und die Kaffeemaschine Philips Senseo. Wir wünschen Ihnen einen okayen Einkauf.
Gut genug. Nachrichten aus Forschung und Wissenschaft.
Sind mittelmäßige Gesichter attraktiv? Das ist eine Frage, die immer mehr in den Blickpunkt der Forschung gerät und das Thema unserer heutigen Wissenschaftsrubrik ist. Die meisten Experten sind sich einig, Schönheit ist kein Geheimnis, sondern die natürliche Folge des Mittelmaßes. Nur eine rebellische Gruppe von Forschern wehrt sich noch gegen diese Erkenntnis irgendwo hoch oben im Norden von Schottland. Es berichtet unser Wissenschaftskorrespondent Ulf Oganow.
Sir Francis Galton war ein Neffe Darwins und erforschte so unterschiedliche Dinge wie Afrika, das Wetter und die Verbesserung der menschlichen Rasse. Vor etwa 140 Jahren setzte er sich hin, um ein für allemal das Problem der Verbrechensbekämpfung zu lösen. Seine Überzeugung war, dass man Verbrecher am Gesicht erkennen kann. Galton besorgte sich Fotografien von Sträflingen, überlagerte sie und erhielt so ein mittleres Verbrechergesicht. Seine Folgerung: Jeder, der diesem Gesicht ähnlich sieht, gehört eingesperrt. Das ist natürlich Quatsch, wie wir heute wissen. Galtons Verbrechergesicht sieht auch keinesfalls brutal und grausam aus. Im Gegenteil, es ist überraschend attraktiv und sympathisch. Galton hatte versehentlich eine große Entdeckung gemacht. Das durchschnittliche Gesicht ist das schönste Gesicht. Zahlreiche Studien belegen dieses Ergebnis mittlerweile, und zwar unabhängig davon, ob es sich um deutsche, amerikanische oder chinesische Gesichter handelt. Es gibt allerdings auch Widerstand gegen die These vom schönen Durchschnittsgesicht. Die rebellischen Forscher konzentrieren sich in Aberdeen und St. Andrews im Norden Schottlands und behaupten beharrlich, dass alles ganz anders ist. Zuletzt in einer Pressemitteilung vom Dezember 2007. Angeblich ist nicht etwa das mittelmäßige Gesicht das schönste, sondern das gemittelte, schöne Gesicht. Was stattdessen das Schöne an einem Gesicht ausmachen soll, das können die Schotten auch nicht sagen. Man sollte immer vorsichtig sein bei Nachrichten aus einem Land, in dem das durchschnittliche Lebewesen ein Schaf ist. Mittelmaß ist also Schönheit, jedenfalls außerhalb Schottlands. Aber warum das so ist, darüber herrscht neuerdings wieder Unklarheit. Lange glaubte man, ein mittelmäßiges Gesicht sehe schlicht gesund aus und verspreche dem Betrachter gute Fortpflanzungschancen. Piotr Winkelmann, ein Psychologe aus Kalifornien, lieferte vor etwa einem Jahr eine völlig andere Erklärung. Der Anblick eines mittelmäßigen Gesichts ist dem Gehirn am liebsten, weil er am wenigsten anstrengend ist. Man sieht sich eben lieber einfache Dinge an als komplizierte, sagt Winkelmann und überträgt dasselbe Prinzip gleich auf Bäume, Autos und Schuhe. Von Galtons Durchschnittsverbrecher zum Durchschnittsschuh. Ein einfacher Gedanke, aber gerade deshalb einer, der sich angenehm denken lässt.
Soweit unser Wissenschaftskorrespondent Ulf Oganow. Der eben erwähnte Francis Galton ist in der Mittelmaßforschung übrigens kein Unbekannter. Einige Hörer werden sich vielleicht an unsere 95. Sendung erinnern, in der wir uns mit der Weisheit der Massen befassten. Galton war davon überzeugt, dass die Masse dumm ist und überprüfte diese These in einem berühmten Experiment. Knapp 800 Testpersonen schätzten das Gewicht eines Ochsen. Galton wertete diese Schätzungen aus und fand zu seiner Bestürzung, dass der mittlere Schätzwert fast exakt dem Gewicht des Ochsen entsprach. Die Masse hat also recht, zumindest in der Landwirtschaft. Soweit die guten Nachrichten aus der Wissenschaft. Um Tiere geht es auch im nächsten Beitrag, der sich der Frage widmet, ob gerade die mittelmäßigen Tiere besonders stark vom Aussterben bedroht sind. Beunruhigende Neuigkeiten von Filzläusen und Spatzen in Treugott Lupins Wissenschaftskolumne, heute unter dem Titel »Verlust der Mitte«.
Die Evolution hat immer auf Seiten des Mittelmaßes gekämpft. Zu große Tiere wie die Dinosaurier oder der 2,5 Meter lange Riesenbiber sterben aus. Zu kleine Tiere werden von mittelgroßen Tieren aufgefressen. Das ging lange Zeit gut. Bis der Mensch mit seiner beklagenswerten Vorliebe für ganz spezielle Tiere auf den Plan trat. Aus den einander zum Verwechseln ähnlichen Wölfen züchtete er eine Vielzahl auffälliger Hunderassen heran, den Mops, den Pekinesen, den Berner Sennenhund. Das an sich ist noch kein Grund zur Besorgnis, denn die Evolution bemüht sich um die Wiederherstellung der Mitte. Wenn man Rassehunde ein paar Generationen lang unbeaufsichtigt lässt, entsteht wieder eine mittelgroße Mischlingsart ohne besondere Merkmale. Unauffällige Tiere sind nun mal vielseitige Tiere. Allesfressern wie den Ratten geht es seit vielen tausend Jahren gut, während der Koalabär als pingeliger Esser vom Aussterben bedroht ist. Leider aber geht der Mensch so weit, in seiner Abneigung gegen das Mittelfeld alle Tiere auszurotten, die nicht rechtzeitig durch überdurchschnittliche Interessanz, Niedlichkeit oder ein buntes Gefieder auf sich aufmerksam gemacht haben. Dabei werden Jahr für Jahr viel mehr Menschen durch auffällige Tiere getötet oder verletzt als durch unauffällige. Nur Pfeilgiftfrösche und Hornissen haben es nötig, mit angeberischen Warnfärbungen auf sich aufmerksam zu machen. Der bescheidene Weberknecht, das Legebatteriehuhn, die Scholle leben seit jeher in Eintracht mit dem Menschen. Ist ein Tier aber erstmal ausgerottet, bekommt es auch die Evolution so schnell nicht wieder zusammengesetzt. Mittelmäßige Tiere sind dabei besonders stark gefährdet, weil niemandem ihr Verschwinden auffällt. Das Naturkundemuseum in Rotterdam versucht seiner Sammlung von 300.000 Tierarten seit längerer Zeit vergeblich eine einfache Filzlaus hinzuzufügen. Museumskurator Kees Molika führt das Problem auf die zunehmende Verbreitung der Intimrasur zurück. Der Lebensraum der Filzlaus, so Molika, ist bedroht. Noch ist unklar, ob die Filzlaus wirklich als aussterbende Art gelten muss, aber Molika will nicht abwarten, bis sich die Beweislage erhärtet. Er verweist darauf, dass das Naturkundemuseum es vor 20 Jahren für unnötig hielt, einen Spatz zu beschaffen. Heute steht der Spatz auf der Liste der bedrohten Arten und ist in den Niederlanden ebenso schwer aufzutreiben wie die Filzlaus. Werden unsere Kinder und Enkel in einer Welt aufwachsen, in der Flamingos und Rüsselhündchen als normal gelten? Werden sie mittelmäßige Tiere wie den Regenwurm oder das Silberfischchen nur noch aus dem Fernsehen kennen? Angesichts des dramatischen Mangels an Fernsehdokumentationen über durchschnittliche Tiere muss leider selbst das als unwahrscheinlich gelten. Und in Zoos fehlt schlicht an Geld für die Einrichtung von Nachzuchtprogrammen, woran nicht zuletzt die teuren Bedürfnisse ungewöhnlicher Tiere schuldig sind.
Wenn Sie helfen möchten, den Verlust der Mitte zu verhindern, finden Sie auf unserer Website gutgenug.folge137.de Angaben zum Spendenkonto für Treugott Lupins Projekt Zoo für ganz normale Tiere. damit auch ihre Enkel noch wissen, wie ein Weberknecht oder eine Katze aussieht. Weiter geht's mit einem extra ausgesuchten Stück Mainstream-Musik. Und zwar nicht mit irgendwelcher Mainstream-Musik, sondern solcher mit wissenschaftlich überprüftem Mittelmaß. Vor 12 Jahren, im Frühjahr 1996, taten sich die russischen Künstler Vitali Koma und Alex Melamed mit dem Komponisten Dave Soldier zusammen und ermitteln per Umfrage den beliebtesten Song der Welt. Was dabei herauskam? Die mittelmäßigste Musik der Welt ist ein Rhythm und Blues Love Song und wird von immerhin 72% der Weltbevölkerung geschätzt. Das unbeliebteste Musikstück der Welt ist übrigens ein Song mit Akkordeon und Dudelsack. Jedenfalls sagt das die Forschung. Nur 200 Menschen weltweit gefällt solche Musik. Bei uns hören Sie garantiert keine Dudelsäcke und keine Minderheitenmusik, sondern echten Mainstream. Bleiben Sie dran!
Gut genug. Das Mitstreiterporträt.
Sie hören Gut genug, das Hörfunkmagazin für Mittelmäßige. Im Studio bei uns zu Gast ist heute der Berliner Essayist und Soziologe Michael Rutschki. Differenzieren, so meint Rutschki, kann heutzutage jeder Doofe. Stattdessen kommt es auf das Schema an. Denn es gibt weniger zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können. Guten Tag, Herr Rutschki.
Guten Tag.
Herr Rutschki, nachdem Sie sich von 1985 bis 1997 als Herausgeber der Zeitschrift Der Alltag um die Sensationen des Gewöhnlichen verdient gemacht haben, arbeiten Sie jetzt an dem Magazin Das Schema. Worum geht es diesmal?
Es geht darum, endlich Ordnung in die Welt zu bringen. Also es ist ja ein derartiger Brei, den wir jeden Tag durchwandern müssen und niemand weiß so richtig, was wohin gehört und in welche Schublade man das eine oder das andere stecken soll, und damit ist jetzt Schluss.
Herr Rutschki, wie passt das Mittelmäßige ins Schema?
Ja, ich denke, wenn man sich fürs Mittelmäßige interessiert, hat man es mit dem Schema sehr schwer. Also die erste Sequenz des Schema beschäftigt sich mit dem Unterschied zwischen oben und unten. Und da versucht ja nun das Mittelmäßige, sich einerseits irgendwie rauszuhalten, indem es sagt, ich bin weder oben noch bin ich unten, ich bin eben mittelmäßig. Das Problem ist eben bloß, dass man dann, wenn man nur zwischen oben und unten unterscheidet, hat man es nur mit 2 Punkten zu tun, von denen man sich unterscheiden muss, eben oben oder unten. Das Mittelmäßige muss sich aber gegen 2 Punkte gleichzeitig verteidigen. Es muss erklären, wieso es nicht oben ist, und es muss erklären, wieso es nicht unten ist. Und das ist natürlich sehr, sehr mühsam.
Herr Rutschki, Sie wurden vom Taz-Kolumnisten Wiglaf Droste als Schutzpatron der Mittelmäßigen bezeichnet. Sie gehen schon davon aus, dass die Mittelmäßigen auch ihren Schutz brauchen.
Sowieso. Diejenigen, die ganz oben sind, die brauchen ja nie meinen Schutz. Oder höchstens vor dem Staatsanwalt, wie wir gerade bei Herrn Zumwinkel sehen. Aber normalerweise brauchten eigentlich gerade nur die Mittelmäßigen, und diejenigen, die ganz unten sind, die brauchen Schutz.
Also wir können unseren Hörern sagen, sie können eine Kerze anzünden und sich bei ihnen an Sie wenden als Schutzpatron?
Na, Kerzen kann man schlecht drucken oder senden oder wie auch immer. Also deshalb ist das, es müsste mehr sein als eine Kerze.
Okay. Thomas Martin schreibt im Freitag, Sie fotografierten, Zitat, wie man eben so fotografiert, wenn man gerade nichts anderes vorhat. Sie sind ja nur im Nebenberuf Fotograf. Glauben Sie, hauptberufliche Fotografen fotografieren so, als hätten sie gerade etwas Besseres vor?
Das hängt sehr, da gibt's in der Fotogeschichte ganz, ganz unterschiedliche Antworten drauf. Ich meine, das leuchtende Beispiel ist immer Robert Capa, der auf eine Mine trat, als er die Hauptsache fotografieren wollte, und dann war er tot.
Wie schult man den Blick für das Gewöhnliche?
Ich würde sagen, vor allem viel fotografieren, wenn man sonst nichts zu tun hat. Und immer viele Romane lesen. Denn gute Romane, die sind selten aus dem deutschen Sprachbereich, sondern meistens aus dem Englischen, Amerikanischen, auch dem Französischen und auch dem Russischen im 19. Jahrhundert sind. Gute Romane haben einen unglaublichen Sinn für das Gewöhnliche, das etwas bedeutet und das einem deshalb auffallen muss. Also lest Romane, Leute.
Vielen Dank, Michael Rutschki. Wir bedanken uns für dieses Gespräch und hoffen, Sie vielleicht ein andermal in einer anderen Sendung wiederzusehen. Das war also die 137. Ausgabe von Gut genug, dem Magazin für Mittelmäßige. Schön, dass wir Sie zu unserer durchschnittlichen Hörerschaft zählen durften. Besuchen Sie uns auch auf gutgenug.folge137.de. Im Namen des ganzen Teams verabschiedet sich Corinna Oppermann. Bleiben Sie auf dem Teppich. Wir wünschen Ihnen dabei alles Gute, aber nicht zu viel.